Guten Morgen miteinander. Backen, Hemden, Meilen und du. Ich persönlich, mich stört es immer, wenn ich einen Titel höre von einer Predigt und dann schon genau weiss, um was es geht. Ich habe gerne einen Titel, der so ein bisschen, ja, wo man nicht so ganz drauf kommt, um was es geht, aber trotzdem neugierig macht. Und ich hoffe, das ist mir gelungen. Und spätestens am Schluss der Predigt wüsstet ihr alle, was Backen, Hemden und Meilen mit euch zu tun haben. Oder mit uns, nehme ich da nicht aus. Ich habe mir überlegt, wenn ich dich frage, was dich ausmacht, warum du so bist, wie du bist, warum du so tickst, wie du tickst, dass dann deine Antwort vermutlich so ein bisschen in den Bereich gehen würde, dass du würdest sagen, ja, Prägungen aus der Kindheit, Erlebnisse, die ich auf meinem Lebensweg gemacht habe, Einflüsse von Zeitgeist und Kultur, natürlich mein Glauben, mein persönliches Wertesystem und mein Verständnis darüber, wie das Leben funktioniert. All diese Sachen machen mich zu der Person, wo ich heute bin. Diese Sachen beeinflussen mein Selbstbild, diese Sachen beeinflussen meine Identität. Jetzt gilt es Kulturkreise, wo das Konstrukt noch um eine weitere Schicht erweitert wird. Dort geht es nicht nur darum, was du für Erfahrungen gemacht hast, was du für Wertvorstellungen hast und wie du die Sachen anschaust, sondern auch die Wertvorstellung von deinen Grosseltern. Oder was deine Grosseltern von den Grosseltern widerfahren ist. Also alles, was vorgängig passiert ist, bevor du gekommen bist, das beeinflusst auch dein Selbstbild. Und stell dir mal vor, du bist mit so einem Gedankengut aufgewachsen. Nicht nur meine Geschichte, sondern auch die Geschichte von meinen Vorfahren macht mich heute zu dem, wer ich bin. Und stell dir weiter vor, du bist ein Jude im ersten Jahrhundert, weil die sind mit so einem Denken aufgewachsen. Und so als Jude im ersten Jahrhundert, so ums Jahr 30 rum, stehst du da und machst dir Gedanken über dich selber, über deine Identität und somit auch über die Geschichte von deinem Volk. Und du tust dich zurückbesinnen. Eigentlich hat ja alles angefangen mit der Verheißung von Gott an deinen Urgrossvater Abraham, dass aus ihm ein grosses Volk soll werden, wo ein Segen soll sein für alle Völker. Aber wie es aus dem einen Mann ein Stamm geworden ist, 12 Stämme und das besagte Volk, sind sie in Ägypten gewesen, in der Sklaverei. Und Gott hat sich dann als Mächtiger erwiesen, er hat deine Vorfahren befreit, er hat sie ins gelobte Land geführt, wo sie sich niedergelassen haben, wo sie eine florierende Wirtschaft aufgebaut haben, wo Frieden geherrscht hat und Wohlstand. Und wo Gott selber gesagt hat, ich möchte mitten unter euch sein. Und hat sich in einem prächtigen Tempel niedergelassen. Ein grosser König hat das Land regiert. Aber nachher ist es nur noch bergab gegangen. Bald hat Uneinigkeit geherrscht, das Land ist zerbrochen in ein Nordreich, in ein Südreich. Die Könige sind gekommen und gegangen. Bald sind die Assyrer eingefallen und haben den Tempel zerstört. Der Tempel, das Zeichen von Gott, ist mit uns. Das war kaputt. Später sind die Babylonier gekommen, haben das Volk mitgenommen. Wieder in der Sklaverei im Ausland. Deine Vorfahren haben es nachher wieder zurückgeschafft ins gelobte Land. Sie haben den Tempel wieder aufgebaut, sie haben die Stadtmauer wieder aufgebaut. Aber es war nicht mehr das Gleiche wie vorher. Der Alexander der Grosse ist gekommen, hat Jerusalem eingenommen. Und mit dem ist das griechische Denken gekommen, wo die jüdische Art zum Sachen anschauen und bewerten und betrachten, die jüdische Kultur vergiftet hat. Und später hat es Volksaufstände gegeben, Makkabäerkrieg und am Schluss sind die Römer ins Land eingefallen. Jede militärische Macht aus der Nachbarschaft hat deinem Volk eins als Scheibein gegeben. Und in diese Geschichte wirst du hineingeboren, als Jude im ersten Jahrhundert. Und jetzt frage ich dich, wenn das alles Bestandteil von deiner Geschichte ist, von deiner Identität, wer bist denn du? Wenn die letzten 1000 Jahre dein Volk entweder in der Sklaverei war oder die Heimen unter fremder Herrschaft, zu was macht dich denn das? Als Jude im ersten Jahrhundert gehörst du zu der weltweiten Unterschicht, zu den Unterlegenen, zu den Unterdrückten, zu den globalen Verlierern. Was ist aus der Verheißung geworden, ein Segen für alle Völker? Sieht nicht danach aus. Definitiv nicht. Etwas muss sich ändern, denkst du dir. Es braucht jemanden, der aufsteht und sagt, hey, jetzt ist genug. Irgendein charismatischer Leiter, der das Volk um sich scharrt und eine Revolution startet, wo die Römer aus dem Land rührt und Israel jetzt zu einer starken Nation macht. Einer, der das Schicksal wendet. Und dann hörst du ein Gerücht von einem Typ, der eine Revolution könnte sein. Der nennt sich Sohn Davids. Und du denkst, oh, David, das ist der, der schon als Bub einen Bär und einen Löwe geschlagen hat. Das ist der, der am Reis Goliath den Kopf abgeschlagen hat. Er ist ein Schlechter von Riesen. So einen brauchen wir. Er ist ja der, David ist ja der, der das Land aufgebaut hat und der alle Feinde vernichtet hat. Oh, haben das gehört? Der Sohn David sagt heute Nachmittag eine Rede auf einem Hügel. Der leitet bestimmt seinen Schlachtplan aus. Und du gehst zu dem Ort, zu dem Hügel hin, wo man später noch als Ort der Bergpredigt kennen wird. Und du hast richtig vermutet, der Sohn David macht seine Propaganda. Er erzählt von einem neuen Reich, der anfangen wird, der aber damit anfängt, dass du dein Leben neu ordnen. Und es ist eigentlich nicht so das, was du dir als Jude jetzt vorgestellt hast. Es ist nicht so deine Idee von einem Schlachtplan. Wir hören mal reinhören in die Rede. Matthäus 5, ab Vers 38. Ihr wisst, dass es heisst, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Ich aber sage euch, setzt euch nicht zur Wehr gegen den, der euch etwas Böses antut. Im Gegenteil, wenn dich jemand auf die rechte Backe schlägt, dann halt ihm auch die linke hin. Wenn einer mit dir vor Gericht gehen will, um zu erreichen, dass er dein Hemd bekommt, dann lass ihm auch den Mantel. Und wenn jemand von dir verlangt, eine Meile mit ihm zu gehen, dann geh zwei mit ihm. Okay, Jesus, was soll das? Ich glaube, unser Jude im ersten Jahrhundert ist zünftig vor den Kopf gestossen. Und ich muss gestehen, ich auch. Ich habe ein bisschen Mühe mit diesen Versen. Ich meine, Auge um Auge, das gefällt mir. Ich bin mit Actionfilmen gross geworden. So lasse ich ja nichts gefallen. Aber da, die anderen Backen anheben. Hey, soll ich meinen Kindern sagen, wenn sie in der Schule wieder abgeschlagen werden, ja, sollst du dich nicht wehren, nur die anderen Backen anheben? Hey, das ist... Nein, da widerstrebt sich alles in mir. Das kann es nicht sein. Aber vielleicht bin ich ja der Einzige in diesem Raum, der Mühe hat mit diesen Versen. Und darum habe ich gedacht, wir gehen direkt in eine Anwendung rein. Wir machen das so, jeder tut die Person links von ihm auf die Backen schlagen und nachher schauen wir, ob sie die anderen Backen auch noch anhebt. Okay? Nicht? Also gut, lassen wir das sein. Nein, aber auch die anderen Versen. Wenn dich vor Gericht jemand aussaugen will, dann gibst du ihm noch mehr. Nein, sicher nicht. Oder jemanden begleiten. Also erstens werde ich gar nicht gefragt, ob ich jemanden begleiten soll. Wann bist du das letzte Mal gefragt worden, jemanden zu begleiten? Ich glaube, als ich noch jung und verliebt war und sie mich gefragt hat, ob ich sie ein Stückchen heimbegleite, dann habe ich auch gesagt, ja, was ein Stückchen? Der ganze Heimweg, nicht eine Meile, sondern zwei. Hey, aber da geht es um die Feinde. Ich merke, der Text, der macht etwas mit mir. Und ich habe lange mit diesen Versen gerungen und geforscht, ich habe Bücher gewälzt und ich habe herausgefunden, dass sie für unseren Juden im ersten Jahrhundert viel tiefere Bedeutung hatten als für mich heute. Beziehungsweise ich habe den Text nie richtig verstanden, weil mir der kulturelle und der historische Kontext wie gefehlt hat. Und den möchte ich heute beleuchten, Vers für Vers. Wir gumpen gerade in den Text rein, Vers 38. Ihr wisst, dass es heisst, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Das Auge um Auge, Zahn um Zahn, das stammt aus dem Gesetz, wo Gott dem Volk Israel gegeben hat. Die Originalstelle finden wir im 3. Mose 24. Dort steht es genauer oder etwas ausführlicher. Wenn jemand seinem Nächsten einen Schaden zufügt, wie er getan hat, so soll ihm getan werden. Bruch um Bruch, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Wie er einem Menschen einen Schaden zufügt, so soll ihm zugefügt werden. Wir befinden uns für kurze Zeit im Alten Testament. Das Volk Israel ist befreit aus Ägypten, es ist in der Wüste und es muss lernen, als Volk in Freiheit miteinander zu leben. Es passiert ein Vorfall und Mose befragt Gott, wie soll man mit dem umgehen. Gott gibt Anweisung, unter anderem diese Verse. Auge um Auge, Zahn um Zahn, also Gleiches für Gleiches. Das war dort etwas brandneues. Völlig revolutionär. Wir müssen bedenken, das war eine andere Zeit als heute. Dort einmal ein Sklaven haben, das war völlig okay. Und wenn die nicht pariert haben, dann hast du sie totgepeitscht. Da hat niemand etwas gesagt. Das ist eine Zeit, die prägt war von Gewalt und Brutalität. Also wenn dein Bruder, mein Bruder, den Arm gebrochen hat, in einer Streiterei, hätte ich mich mit meiner Familie beraten und mir dann entschieden, Armbruch, für das muss dein Bruder sterben. Und du hättest nachher mit deiner Familie beratschlagt und ihr hättet entschieden, du hast unseren Bruder umgebracht. Für das bringen wir alle deine Brüder um. Hey, so ist das zu und her gegangen. Und mit dem Gesetzesteil sagt Gott, stopp. Hört auf mit dieser eskalierenden Gewalt. Ab jetzt gilt Gleiches für Gleichem. Wie er einem Menschen einen Schaden zufügt, so soll ihm zugefügt werden. Aber nicht mehr. Das war eigentlich im Grunde genommen die Einführung von Gerechtigkeit. Rache ist plötzlich nicht mehr eskalierend. Und das war ein bahnbrechend neuer Gedanke. Und unser Jude im ersten Jahrhundert, der weiss das, wie das dort das Novum gekommen ist. Ja, und jetzt kommt der Jesus und sagt, Auge um Auge ist übrigens out, das machen wir auch nicht mehr. In meinen Augen ist das Problem, dass Auge um Auge, also Gleiches mit Gleichem und nicht mehr, dass wir das heute ja immer noch nicht auf die Reihe kriegen. Das ist so keine natürliche Reaktion, die aus uns rauskommt, oder zumindest aus mir nicht. Beim Zurückschlagen schlagen wir immer ein bisschen fester. Wir haben immer noch eins oben drauf. Echt die Situation, die ich so beobachtet habe. Meine beiden grössten Kinder spielen Playmobil im Kinderzimmer. Ich sage der eine, oh, komm, wir spielen das so. Nein, ich will nicht. Oh, bitte. Nein. Du willst immer bestimmen. Das ist völlig anklagend. Und im Frust schmeißt er ein paar Playmobil-Männchen um. Und der andere sagt, du Idiot. Wie beleidigend. Der setzt eins oben drauf. Du Oberidiot. Der nimmt das Playmobil-Männchen, rührt es ihm an. Der steht auf, haut ihm auf den Kopf und geht raus. Völlige Eskalation. Gewaltspiralen im Kinderzimmer. Eine andere Situation, die ich beobachtet habe, letzten Sommer am Halwilersee. Ein kleiner Bub hat eine Wasserpistole, also eine ganz kleine, spritzt im Wappi nass. Ein paar Tröpfchen auf dem blutigen Bauch. Der Vater wird hässig, steht auf und sagt, hör auf, sonst schmeißt dein Wasser. Hey, das ist nicht Gleiches mit Gleichem. Das ist zurückgeben, aber zünftig. Und das sind kleine Beispiele. Das ist aber weltpolitisch genau das Gleiche. 2001, Twin Towers. Ein Terroranschlag wird damit vergolten, dass die gesamte Armee von einem Kontinent mobilisiert wird. Dann holt man sich noch die Armee vom Nachbarkontinent, also die NATO, mit ins Boot und besetzt jahrelang das vermutete Angriffsland. Wir sind zu Gleichem mit Gleichem gar nicht fähig. Das haben wir bis heute noch nicht gelernt. Das ist keine natürliche Reaktion. Und doch kommt Jesus vor 2000 Jahren schon und bringt die Fortsetzung von dem Konzept im Vers 39. Jetzt sagt er, ich aber sage euch, setzt euch nicht zur Wehr gegen den, der euch etwas Böses antut. Im Gegenteil, wenn dich jemand auf die rechte Backe schlägt, dann halt ihm auch die linke hin. Wichtig ist da, dass wir genau lesen. Steht nicht, wenn der eine auf die Backe haut, heben die anderen an. Statt, wenn dich jemand auf die rechte schlägt, dann heb ihm die linke an. Das ist ein kleiner, aber ein wesentlicher Unterschied. Dann haben wir zwei wesentliche Fakten. Linkshänder sein ist gesellschaftlich gesehen noch nicht so lange akzeptiert. Früher war das so, dass man entweder Rechtshänder war, und wenn man Linkshänder gewesen wäre, von Geburt an, dann ist man umtrainiert worden. Ich denke, die älteren Semester, die kennen das noch. Das heisst, früher hast du alles mit rechts gemacht, inklusive jemanden schlagen. Fakt 2. Wenn du jemanden schlägst, kann man das mit der Handfläche machen oder mit der Faust oder aber mit dem Handrücken. Zu römischen Zeiten war der Handrückenschlag ein Schlag mit einem Statement, mit einer Aussage. Und so hat man gesagt, du bist nichts wert. Du bist unter meiner Würde. Du Hund, ich bin überall dir. Und wie lautet unser Vers jetzt? Wenn dich jemand auf die rechte Backe schlägt, als Rechtshänder, kann ich dem nur mit dem Handrücken auf die rechte Backe schlagen. Also Jesus sagt, wenn dich jemand auf die rechte Backe schlägt und dich degradiert, deinen Wert klein macht, dann sollst du ihm die linke anheben. Weil wenn du das machst, kann dich mit dem Handrücken gar nicht mehr schlagen. Das geht gar nicht. Also wenn du noch mal schlagen willst, musst du die Handfläche brauchen oder die Faust. Mit dem sagt Jesus, wenn er dich schlägt, kannst du anstehen und sagen, du kannst mich schon noch einmal schlagen. Aber ich lasse meinen Wert nicht von dir festlegen. Du bestimmst nicht meine Identität. Merken wir, wie raffiniert das ist. Ich setze mich zur Wehr, aber nicht gegen eine Person, sondern gegen die Bewertung, die die Person mir geben will. Ich lasse mich schlagen, aber nicht erniedrigen. Und stell dir mal vor, der Römer schlägt den Juden in aller Öffentlichkeit. Du bist nichts wert. Oh, jetzt schauen aber alle zusammen, wenn der Jude einsteckt und die anderen Backen anhebt, schlägt der Römer jetzt erst nochmal. Wird er nochmal draufschlagen? Oder wird er erkennen, der lässt sich von Schlägen nicht klein machen? Was soll ich denn überhaupt einmal schlagen? Die Thematik da lautet, wer definiert meinen Wert? Ich habe nochmal etwas mitgebracht. Wie viel Wert hat das? 20 Franken. Okay. Sind wir uns einig, oder? Alle einig, 20 Franken. Wenn ich die Banknote jetzt einfach so verkrügle und ein bisschen brutal bin, wie viel Wert hat sie noch? Immer noch 20. Und wenn ich die jetzt anschreie, du bist nichts wert, und sie anspäut und auf deren rumtrampeln. Immer noch 20. Alle, hier gibt es eine andere Meinung. Egal, wenn ich die Banknoten behandle, sie behalten ihren Wert. Wenn jetzt aber mich jemand wie Dreck behandelt und auf mir rumtrampelt, dann habe ich das Gefühl, ich bin weniger wert. Kennt ihr das? Wenn uns einer wie Dreck behandelt, haben wir das Gefühl, es macht etwas mit unserem Wert. Und das ist ein ganz grosser Denkfehler. Wir glauben, dass die Leute um uns herum uns den Wert geben. Aber wir können die linke Backe anheben und sagen, schau, du kannst so oft draufschlagen, wie du willst. Ich lasse meinen Wert nicht von dir festlegen. Du bestimmst nicht, wer ich bin. Weil wer bestimmt unseren Wert? Jesus, unser Erlöser, bestimmt unseren Wert. Und darum ist es so wichtig, dass wir das persönliche Gebet pflegen und die persönliche Bibel, das persönliche Bibel lesen, damit wir entdecken können, welchen Wert haben wir in Jesus. Darum ist das so essentiell. Wer gibt dir deinen Wert? Gehen wir zum nächsten Vers. Vers 40. Wenn einer mit dir vor Gericht gehen will, um zu erreichen, dass er dein Hemd bekommt, dann lass ihm auch den Mantel. Da sind wir mit einer ganz anderen Situation konfrontiert. Wenn dich jemand vor Gericht zerrt, um etwas von dir überzukommen, dann ist die Möglichkeit gross, dass du wirklich Schulden bei ihm hast und ihm wirklich das müsstest geben, dass er ein Anrecht darauf hat, was er von dir fordert. Tempelsteuer, höhere römische Abgaben, überrissene Zinsen für Darlehen und Zöllner, die dich haben übers Ohr hauen, das sind Gründe für massive finanzielle Belastungen dezumal. Schulden haben hat fast zum Alltag gehört. Und darum ist die Situation, dass dich jemand vor Gericht gezerrt hat, das ist nicht so unüblich gewesen. Jetzt, um den Vers richtig zu verstehen, müssen wir eine ganz kleine Wortstudie machen. Wo bei uns das Wort Hemd steht, steht im Urtext das Wort Chiton. Und das ist nicht Hemli, so wie ich eins anhabe, sondern das bedeutet mehr Grundgewand, Tunika, Unterwäsche, etwas, was direkt auf der Haut angehabt ist. Und wo bei uns das Wort Mantel steht, steht im Urtext das Wort Himation. Und das war ein grosses, rechteckiges Tuch. Wir haben es ein bisschen über die Schulter genommen, dass die Hemd frei waren. Wir konnten über den Kopf ziehen, dann gerade einen Sonnenschutz gehabt oder ein Kopftuch. Und das hatte eine Mantelfunktion gehabt. Das Himation, das war aus edlerem Stoff, hatte meistens Verzierungen drauf. Und es war somit das wertvollere Kleidungsstück. Aber das Himation durfte man niemandem wegnehmen. Warum? Anweisung aus dem Gesetz. 2. Mose 22. Wenn du den Mantel deines Nächsten zum Pfande nimmst, sollst du ihn wiedergeben, ehe die Sonne untergeht. Denn sein Mantel ist seine einzige Decke auf der bloßen Haut. Worin soll er sonst schlafen? Wird er aber zu mir schreien, so werde ich ihn erhören, denn ich bin gnädig. Die Situation ist also so, dass du Schulden hast und bis auf die Kleider auf dem Leib absolut pleite bist. Und unser Vers sagt, dass wenn jetzt jemand dein Hemmli will, dann sollst du ihm freiwillig auch deinen Mantel geben. Weil wenn du so hohe Schulden hast, dass er dich vor Gericht zieht, dann langt das Hemmli wahrscheinlich auch nicht, um den vollen Schuldenbetrag zurückzuzahlen. Frage, wenn ich ihm mein Hemmli gebe und nachher noch den Mantel, was habe ich denn noch an? Nichts mehr. Viel Blut. Und mit deiner Nacktheit entblößest du aber nicht nur dich selber, sondern du fragst deinen Gläubiger, möchtest du wirklich so ein Mensch sein, der meine Schulden ausnutzt, um mir alles zu nehmen? Bist du so gnadenlos und habgierig, dass du sogar den Mantel nimmst, was das Gesetz verbietet? Willst du so ein Mensch sein? Und dazu kommt, zu dieser Zeit war das Sehen von einem Nackten viel peinlicher gewesen, als selber nackt zu sein. Das heisst, du löst bei allen Anwesenden ein Schamgefühl aus. Und wer sind die Anwesenden? Die Gerichtsverhandlungen haben nicht in einem Gebäude stattgefunden, sondern auf dem Marktplatz oder bei den Toren. Und wer ist dort? Die Reichen, weil die Armen sind am Arbeiten auf den Feldern. Und wieder fragst du all die Reichen nonverbal, was ist das für ein System, das wir denn erleben? Ihr schämt euch, weil ihr mich nackt seht, schämt ihr euch denn nicht, dass ihr euch auf Kosten von uns Armen mehr bereichert? Schämt ihr euch denn nicht? Und wieder, es ist nicht gegen eine einzelne Person gerichtet. Es ist dein Mantel abziehen, das muss ernst gemeint sein. Du möchtest wirklich deinen vollen Schuldenbetrag zurückzahlen. Es ist ein sich wehren gegen ein System von der Ungerechtigkeit, ein ausbeuterisches System, wo sich die Reichen auf Kosten der Armen bereichern. Und das ist die grosse Parallele ins Heute. Mit deiner Nacktheit gibst du aber deinem Gläubiger die Möglichkeit, dass es ihm wie Schuppen von den Augen geht und er sagt, was mache ich da eigentlich? Ich will nicht Teil sein von so einem System. Schau, behalte deinen Mantel an, ich verzichte auf den Restbetrag. Wenn Ungerechtigkeit ans Licht kommt, dann schauen alle an. Und die Person, die ungerecht gehandelt hat, hat eine Chance, zu erkennen, zu bereuen und umzukehren. In Hollywood ist im Rahmen von dieser Hashtag-MeToo-Debatte ist ganz viel Dreck ans Tageslicht gekommen. Es hat enorm viel ausgelöst im Bereich Gleichstellung und Schutz von sexueller Belästigung. Eine ganze Filmindustrie hat ein Statement abgegeben, nein, so wollen wir nicht sein. Und was mir dir besonders gefällt, das ist, der Anfang von dieser Debatte war nicht gegen die bösen Männer, sondern gegen Machtmissbrauch von Leuten in Machtpositionen. Thema Mobbing. Es gibt Schulen, die nehmen beim Mobbing-Vorfall alle Beteiligten zusammen, also den Mobber, den Gemobbte und die Zuschauer, die eigentlich nichts gemacht haben. Und dann machen sie eine Supervision und jeder erzählt, wie er das erlebt hat, was passiert ist. Und plötzlich realisiert der Mobber, dass was ich gemacht habe, hat die negativen Gefühle dieser Person ausgelöst. Möchte ich ein Mensch sein, der so Sachen macht? Möchte ich so jemand sein? Und auch die Zuschauer, die haben ja nur zugeschaut. Sie sind plötzlich mit der Frage konfrontiert, möchte ich jemand sein, der bis so Vorfällen einfach zuschaut und nichts macht? Und die Schulen haben ganz grossen Erfolg mit diesen Interventionen. Wenn einer von meinen Jungs wieder mal ein bisschen überbordet, dann nehme ich ihn zur Seite, gehe so auf die Knie, dass wir auf Augenhöhe zueinander sind. Und ich frage ihn, schau, du hast ihn einfach gehauen, obwohl er gar nichts gemacht hat. Findest du das recht? Und leider nicht immer, aber häufig sehe ich nach einem schlechten Gewissen in seinem Gesicht an, weil er möchte niemand sein, der ungerechte Sachen macht. Wenn Ungerechtigkeit oder Missbrauch, wenn das ans Tageslicht kommt, wenn einem Täter sein Handeln wirklich aufgezeigt wird, heisst das nicht, dass alles besser wird, aber es gibt ihm die Möglichkeit, dass er erkennen kann und umkehren. Schauen wir uns den letzten Vers an. Vers 41. Und wenn jemand von dir verlangt, eine Meile mit ihm zu gehen, dann geh zwei mit ihm. Israel war von den Römern besetzt. Und es hat ein römisches Gesetz gegeben, wo jeder Soldat ermächtigt hat, sich einen Zivilist zu packen und ihm die militärische Vollpackung zu übergeben. Der hätte das tragen müssen. Das Gesetz war aber auf eine Meile beschränkt. Auf eine römische Meile. Und eine römische Meile kommt vom italienischen Wort mille, 1000, ist so lang wie 1000 Schritte. Das heisst, du hast genau gewusst, wenn du die eine Meile gegangen bist, nämlich wenn du deine 1000 Schritte abzählt hast. Zudem konnte dich die Römer zwingen, aber nicht zu mehr. Bist du einfach weitergelaufen, hat er sich schuldig gemacht. Wenn dich also jemand zwingt, eine Meile mit ihm zu gehen, das Gepäck zu tragen, und du läufst die 1000 Schritte und du hörst nach diesen 1000 Schritten nicht auf mit Laufen, das ist die Möglichkeit gross, dass er dann sagt, hey, stopp, komm, gib mir das Gepäck zurück, ich will keinen Ärger haben. Und mit dem nicht aufhören laufen, machst du wieder eine Aussage und du sagst ihm, schau, du kannst über mich bestimmen, weil die Gesetze momentan so sind. Aber du hast keine echte Macht über mich. Ich kann mich entscheiden, dir gut zu tun und dein Gepäck weiterzutragen, als ich muss. Ich kenne deine momentane Situation nicht. Vielleicht bist du irgendwo in deinem Leben am kürzeren Hebel. Dann muss ich dir Mut zusprechen. Jede Macht auf Erde geht irgendwann mal zu Ende. Jeder, der heute am längeren Hebel ist und seine Macht missbraucht, der ist morgen vielleicht schon nicht mehr an der Macht. Schau mal, wo die Römer heute stehen. Es gibt eine Anekdote über den Gandhi. Als er im Gefängnis war, haben die Wärter entschieden, komm, dem geben wir jetzt einfach ein paar Tage nichts zu essen. Und der Gandhi hat geantwortet, das trifft sich gut. Ich kann sowieso gerade fasten. Mit dem Gepäck weitertragen, als du musst, sagst du, schau, du hast keine echte Macht über mich. Du kannst mich ausnutzen. Du kannst mich vielleicht sogar erniedrigen. Aber du kannst meine emotionale Reaktion nicht bestimmen. Ich kann mich entscheiden, mich nicht angegriffen zu fühlen. Ich kann mich entscheiden, mich nicht angegriffen zu fühlen. Das ist etwas, was ich mir in meiner Spitex-Arbeit ein bisschen versucht habe, anzutrainieren. Es gibt etwa die Situation, da habe ich die Haustüre in der Hand und der Klient schnauzt mich Gott jämmerlich an. Und ich weiss dann gar nicht, warum. Und wenn es mir dann gelingt, mich nicht angegriffen zu fühlen, kann ich einen Schritt zurückstehen und sagen, oh, jetzt sind sie aber wirklich hässig. Was ist denn los? Es klappt aber nur, wenn ich es ernst meine, wenn ich es wirklich möchte wissen. Und wenn er mir dann seinen Frust erzählt und ich mich in ihn hineinfühle, kann ich zu 90% sagen, sie, da verstehe ich sie, da würde ich auch hässig werden. Und seine Wut verpufft, weil er wird verstanden. Häufig ist er nicht auf mich als ganzheitliche Person Gabriel hässig. Entweder ist er auf mich als Spitex-Mitarbeitende hässig oder auf sonst irgendetwas. Häufig bin ich einfach im falschen Moment am falschen Ort und wird einfach so angeschnauzt, er lässt seinen Frust aus. Aber mein Feind kann mich nicht dazu bringen, mich angegriffen zu fühlen. Mein Feind kann mich nicht dazu bringen, ihn zu hassen. Ich kann mich entscheiden, nicht hässig zu werden. Etwas anderes, was der Feind auch nicht entscheiden kann oder beeinflussen, ist, dass man für ihn betet. Ich habe mal mit jemandem zusammengearbeitet. Ich konnte dann nicht ausstehen. Schon nur, wenn er am Morgen auf die Abteilung kam, ist ich hätte ihn am liebsten. Das ist so ein arroganter Typ gewesen. Ihm ist es wahrscheinlich gleich gegangen mit mir. Und ich hatte nachher am Morgen vor dem Arbeiten, ich habe mich gebeten, ich habe gesagt, Jesus, schau, in deinem Wort steht, wir sollen für die Feinde beten, das möchte ich jetzt machen. Aber ich bin es nicht über mich, ihm irgendetwas Gutes zu wünschen. Ich kann ihm nicht sagen, könntest du irgendetwas machen, weil ich kann es nicht. Und dann mit der Zeit hat sich das Gebet ein bisschen gewandelt. Dann hat es nicht mehr so getönt, schau, Jesus, ich wünsche ihm keinen schönen Tag, aber könntest du ihm gleich einen geben. Und was soll ich sagen? Wir sind nie Freunde geworden. Aber die Zusammenarbeit ist massiv angenehmer geworden. Und das hätte er gar nicht steuern können. Aber ich konnte es beeinflussen. Merken wir, wie tief all die Verse sind. Bei allen Beispielen. Es ist nicht ein Opfer sein und müssen einstecken. Aber es ist auch nicht ein Zurückschlagen und Umgehen. Es ist eine neue Art, sich zu wehren, die nicht gegen einen Menschen gerichtet ist, sondern gegen sein Verhalten. Und aus dem heraus ist es mir dann auch möglich, das umzusetzen, was Jesus 3 Verse weiter fordert, im Vers 44. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen. Auge um Auge, das war gestern. Ab heute ist, liebt deine Feinde. Und der Clou ist, wenn ich es schaffe, meinen Feind zu lieben, hört der auf, mein Feind zu sein. Ich bin vielleicht noch seiner, aber er ist nicht mehr mein Feind. Und dann erklärt Jesus auch gerade, warum wir das machen sollen, in Vers 45. Denn er lässt seine Sonne über Bösen und Guten aufgehen und lässt es regnen für Gerechte und Ungerechte. Und ich glaube ganz fest, dass Jesus da sagt, unter dem Strich sind wir alle gleich. Wir alle wollen ein bisschen Erfolg haben im Leben. Wir alle wollen es zu ein bisschen Wohlstand bringen. Wir alle wollen doch ein gutes Leben führen. Wir wollen unsere Familie versorgen, eine positive Zukunft für unsere Kinder schaffen. Wir alle wollen Sinn finden in diesem Leben, geliebt werden und ein bisschen Anerkennung bekommen. Das willst du, das will ich, das will unser Jude im ersten Jahrhundert, das will aber auch der Römer, der ihn schlägt. Das will dein Chef, das will dein Nachbar, das will deine Schwiegerfamilie. Unter dem Strich sind wir alle gleich. Wenn die Sonne aufgeht, geht sie über uns allen auf. Und wenn es regnet, werden wir alle nass. Der Mensch ist nicht das Problem, sondern sein Handeln. Ungerechtigkeit ist das Problem. Nicht der, der sie ausübt. Das missbräuchliche System oder die Machtstrukturen. Nicht der, der drin steckt und einfach handelt. Die Taten, nicht die Täter. Um in das Denken hineinzukommen, möchte ich die drei Punkte nochmal einmal zusammenfassen, die ich daraus ziehe. Und ich fordere dich auf, versuch dich an die zu erinnern, wenn du das nächste Mal so innerlich so die Füße aufhebst und so ein bisschen dich angegriffen fühlst. Punkt 1. Ich bestimme meinen Wert. Beziehungsweise ich bestimme, wer meinen Wert bestimmt. Mein Erlöser, Jesus, bestimmt meinen Wert. Sonst niemand. Punkt 2. Möchtest du so sein? Mein Gegenüber mit dem Verhalten zu konfrontieren, gibt ihm die Möglichkeit und die Chance, zu erkennen, zu bereuen und umzukehren. Und Punkt 3. Du hast keine echte Macht über mich. Ich kann mich entscheiden, mich nicht angegriffen zu fühlen. Ich kann mich entscheiden, nicht zu hassen. Ich kann mich entscheiden, friedlich und ruhig zu bleiben. Wo ich die Predigt erarbeitet habe und so ein bisschen die Versen entdeckt habe, was es für eine tiefere Bedeutung hat, habe ich zuerst gedacht, hey, ist so gut. Jetzt kann ich meinem Gegenüber auf eine christliche Art umgehen. Ich sage, schau, schlag da drauf, aber dann musst du mich als gleichwertig erachten. Nimm meinen Mantel und du bist schuld, dass alle Nackten sehen. Ah, und ich höre jetzt nicht auflaufen und dann kommst du Ärger mit dem Gesetz über. Aber es geht um den Feind zu lieben. Ihm nicht auf eine saubere Art eins können umzugeben. Es kommt so fest aufs Herz drauf an. Es kommt eigentlich nur aufs Herz drauf an. Und ich habe gemerkt, ich habe ein gutes Stückchen Weg vor mir in dieser Thematik. Ich schließe den Kreis zum Anfang. Unser Jude im ersten Jahrhundert, der so geprägt ist von den politischen Umständen, der hat nicht das gehört, was er gerne gehört hätte. Und er geht heim und er sinnt über das Nachen. Und die Worte von Jesus sickern in sein Herz hinein. Und er macht eine wichtige Entdeckung. Es hat ein Ding, das er schnallt. Und zwar ist es, dass es nicht die Geschichte von seinem Volk ist, die ihn ausmacht. Es sind nicht die Prägungen von der Kindheit oder Erlebnisse, die er jetzt macht, die aktuelle Besetzung der Römer, die ihn definiert. Nein, es sind, wie er damit umgeht. Es ist, wie er reagiert, was ihn definiert. Und das ist für uns heute immer noch so. Was dich ausmacht, sind nicht deine Umstände, wo du drin steckst. Oder Ungerechtigkeiten, die du erlebt hast. Nicht, was man dir angetan hat, sondern was du nachher damit gemacht hast. Deine Identität liegt in dem, wie du reagierst. Es sind deine Reaktionen, die deinen Charakter formen und dein Wesen ausmachen. Wir beten dann zusammen. Vater im Himmel, dein Sohn hat uns gezeigt, wie wir reagieren sollen, wenn wir ungerecht behandelt werden. Aber es ist so schwierig zum Umsetzen. Es ist nicht etwas, was so natürlich aus uns rauskommt, Herr, und wir brauchen deine Hilfe dazu. Hilf uns. Hilf mir. Zeig uns, wie wir Herr über unsere Emotionen werden können, damit wir uns nicht denen hilflos ausgesetzt sind. Hilf uns, unsere Feinde zu lieben, damit sie aufhören, unsere Feinde zu sein. Amen.